Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und vom Deutschlandfunk zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Zum Gruße, mein Lieber.
Thema heute, der Putsch in Brasilien. Also das, was jetzt passiert, wo sie diesen komischen Arschfascho sich als Präsidenten gewählt haben, Jair Bolsonaro, ne?
Ja, das wäre das wäre auch eine Möglichkeit. Also wir sind eigentlich ein bisschen weiter davor, aber wir haben natürlich auch am Schluss der Sendung uns mit Herrn Bolsonaro beschäftigt, weil man ja wirklich feststellen muss, dass die, ich sag mal, Typen, wie du sie nennst, oder Arschfaschos oder was
auch immer man sieht. Also ja. Das ist natürlich völlig ungerecht, das ist natürlich kein Faschist, einfach.
Naja, also da kann man auch lange sicherlich drüber streiten, was dann eigentlich nur Faschismus ist und so weiter, ja, das wollen wir jetzt aber nicht machen. Aber was eben vollkommen klar ist, er ist auf jeden Fall ein rechtsextremer Politiker, der sich ja teilweise auch Tropen-Trump nennt, also jemand, der tatsächlich dem amerikanischen Präsidenten in nichts nachsteht. Beide sind sicher geistig Verbündete, sie wettern gegen Fremde, sie pöbeln Journalisten an, sie halten den Klimawandel für eine Verschwörungstheorie.
Sie sind antiliberal, das ist ja eigentlich
Frauen allerhöchstens im Bett gut, ja. Und sind sozusagen die Fürsprecher dieser geifernden alten weißen Männer, die ich sag mal, ihre Fälle schwinden sehen. Und natürlich finden sie auch Anhänger bei jungen Leuten, die mit dem Chaos, das um sie herum ist, irgendwie Schluss machen wollen.
Verstehst du das eigentlich?
Ja, ich
also
verstehe
das. Das ist ja, dahinter scheint ja die Haltung zu stehen, naja, schlimmer kann es nicht werden, also machen wir mal alles kaputt. Oder
nee,
das fällt mir sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, warum junge Leute solche Menschen mit Macht ausstatten.
Wir haben schon mal darüber geredet, das war, glaube ich, bei der Sendung über das über den Weltfrauentag oder das Wahlrecht für Frauen, dass man einfach, selbst wenn man ein Linker ist oder sich dem gesellschaftlichen Wandel verschreibt, zugestehen muss, dass es eben auch viele Menschen gibt, die das alles nicht wollen.
Ja. Ja?
Also es ist eben so, dass es Frauen gibt, die Kinder kriegen möchten und nicht arbeiten wollen oder andere Sachen machen möchten, die ich möglicherweise oder du als völlig unvorstellbar deklarieren würdest. Genauso ist es so, dass eben viele, auch junge Leute, in diesem rasanten Wandel nichts Gutes sehen und die sich dahin sozusagen sehnen nach stabilen Verhältnissen, nach geordneten Verhältnissen, nach Einschränkung des Chaos, weil natürlich Wandel auch immer Chaos bedeutet. Digitalisierung ist nicht nur etwas Gutes. Also wir sollten einfach aufhören zu sagen, dass Digitalisierung oder weltweite Vernetzung oder Kommunikation in Sekundenschnelle über den ganzen Erdball, dass das nur etwas Gutes ist. Das ist natürlich etwas Gutes, aber nicht nur. Und insofern gibt es eben den einen oder anderen auf der Welt, der eher das Negative sieht und sich nicht unbedingt befreit fühlt, sondern der eher, ja, Angst entwickelt und sagt, wo soll ich hin? Wo ist mein Platz? Wie kann ich mich selber einordnen in diese Umtriebigkeit, in diese Schnelligkeit, in diese reine Rationalität, in der es wenig Raum für Gefühle gibt, in der es wenig Raum für personale Beziehungen gibt.
Würdest du also sagen, wie formuliere ich das jetzt? Also ich kann verstehen, ich habe wirklich vollstes Verständnis dafür, dass Leute sagen, ich möchte dieses Chaos und ich möchte irgendwie geordnete Verhältnisse und mit diesen Leuten diskutiere ich so lange, bis wir einen Kompromiss gefunden haben. So geht ja auch Demokratie. Aber was diese Leute, also die so jemanden wie Bolsonaro mit Macht ausstatten, diese Leute, die hier bei uns die AfD wählen und so, wählen die das nur, weil es keine andere Alternative gibt, keine humanere Alternative gibt, die ihnen das Chaos zu regeln versprechen?
Die sehen nicht, dass das nicht human ist. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sie sehen in diesen Leuten und eben möglicherweise auch bei der AfD, das kann ich gar nicht so sehr beurteilen, weil es da so jemanden wie Herrn Bolsonaro wirklich nur am Rand gibt. Da müsste man jetzt nochmal lange drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Aber jedenfalls so extrem habe ich das hier noch nicht gesehen, wie der das macht. Die sehen sozusagen in ihm jemanden, der diesen Pfad schlagen kann in das Chaos der Zeit, in der er einfach rechts und links Leitplanken einschlägt, an denen man sich festhalten kann. Und wer eben außerhalb dieser Leitplanken ist, das ist denen dann auch klar, der fliegt raus. Und da gehören eben Homosexuelle zu, da gehören, ich weiß nicht, linke Revolutionäre zu oder Gewerkschafter, die zu viel auf den Putz hauen und so weiter. Das ist dann einfach Abfall sozusagen in Anführungsstrichen gesagt und Ausschuss, der muss weg, weil sonst kriege ich das Chaos ja nicht geregelt, weil das ist ja dann die Ursache. Ja, dadurch, dass du rumpöbelst und dass du diese Leute, wie der Trump das macht, du bepöbelst immer nur die Flüchtlinge, die in Mexiko zu Millionen warten, in dieses schöne Land Amerika einzufallen, wie die Heuschrecken. Ja, in dem Moment hast du sie zum Außenseiter gemacht und das ist dann der Abschaum, der weg muss. Und der wird auch erschossen, wenn es sein muss. Das ist, wenn du das lange genug betreibst, das kann man an den Nazis sehr schön, in Anführungsstrichen gesagt, nachvollziehen. Dass diese permanente Fertigmachen, das öffentliche, gesellschaftlich akzeptierte Fertigmachen der Juden durch Staat, durch Exekutive, durch Legislative und so weiter, dass das irgendwann dazu geführt, dass die Leute abgestumpft waren und gesagt haben, ja, das ist aber auch irgendwie so. Ja, so, und dann irgendwann sind eben die Latinos, die in Mexiko warten, darauf nach Amerika zu kommen, die sind dann eben so, wie der Trump das sagt. Das sind dann alles Drogenhändler, das sind alles Verbrecher und Mörder, das sind alles, weiß ich nicht, Vergewaltiger und was immer er da so erzählt. Insofern muss man einfach sagen, die Gefahr besteht sozusagen erst im Hinterhinein. Also wenn du den jetzt anguckst, den Mann, der tut ja noch nichts, aber er wird es tun. Und das wird bei Trump genauso sein, dass du irgendwann feststellst, oh, dieses Land hat sich total verändert.
Ja.
Weil eben jemand dauerhaft und ohne, dass man ihm richtig widerspricht, diesen Quatsch erzählt, ja, diesen völligen Bullshit, den diese beiden aus ihrem Kopf heraus platzen lassen. Es gibt ja genügend Leute, die sagen, das sind einfach Faschos. So, Punkt. Ja, um es mal auf einen Punkt zu bringen, das sind Faschisten. Das hilft aber nicht, weil sie sind gewählt und sie können jetzt eher mal, zumindest mal noch mal anderthalb Jahre im Falle von Herrn Trump, mindestens, möglicherweise sogar noch 5,5 Jahre, stell dir das mal vor.
Ich gehe fest davon aus, dass der bestätigt wird. Warum sollte der nicht?
Naja, wir werden mal sehen. Also das, gut, es kommt sehr darauf an, wen die Demokraten aufstellen.
Die Briten machen auch Brexit, hat auch nicht. Also nicht ja. Wie kommen aber wir denn jetzt eigentlich mal zurück zum Putsch?
Ja, ich wollte nur sagen, also das Problem ist eben einfach, dass du in solchen Situationen auf Leute zurückgreifst, die eben dir einen Ausweg aus dem Chaos versprechen. Und ich glaube, das ist immer der richtige Begriff. Die Leute finden sich nicht mehr zurecht. Sie haben Angst, wie ihr Leben weitergehen soll und suchen irgendeinen Weg, um wieder einen Pfeil zu finden, nach dem sie sich richten können. Verstehst du? Wenn du in einem großen Flughafen bist und du suchst deine Flugnummer und findest sie nicht, dann bist du heillos verloren. Also geh mal in Chicago durch den Flughafen, da drehst du durch, wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, weil es einfach riesig groß ist und wuselig. So, und so ähnlich stelle ich mir das vor, sind Leute dran, die eben, ich sag mal, einfach von agrarischen Strukturen abhängig sind, wenn wir jetzt mal zurückgehen in die 60er Jahre nach Brasilien, wo wir ja eigentlich hinwollen, die einfach abhängig sind davon, wie ist zum Beispiel der Weltmarktpreis für Kaffee und Kautschuk, weil das die beiden Exportschlager gewesen sind, die Brasilien damals hatte. Und wenn der Weltmarktpreis hoch ist, dann war es gut, und wenn er schlecht ist, dann ging es ihnen eben schlecht. Aber wer bestimmt den Weltmarktpreis? Irgendwelche Börsenspekulanten, die sagen, heute setze ich mal auf Kaffee. Ja, und pups geht der Preis hoch und morgen sagen sie, nein, Kaffee ist out. Wir setzen mal auf Tee. Dann ist der Kaffeepreis im Keller und du kannst im Supermarkt für 3 Euro deinen Kaffee kaufen oder eben am nächsten Tag für 6 Euro. Und genau dieser Quatsch, Handel mit Lebensmitteln, war eben auch in Brasilien in den 30er und 40er Jahren von großer Bedeutung, weil eben dieses Land davon abhängig war. Und das kannst du, den Prozess kann man sich heute noch angucken. Ich sage mal, mein liebstes Beispiel sind die Tomaten, die Europäische Union in Holland produzieren lässt und dann für Billiggeld irgendwo nach Afrika exportiert, wo die Tomaten viel schöner wachsen, aber eben etwas teurer sind. So, und deswegen kauft kein Mensch mehr die einheimischen Tomaten, sondern dieses Wasserzeugs aus Holland, das mit den Mitteln der EU subventioniert wurde und deswegen billiger ist. Und das ist einfach irre. Ja, und damit macht man tatsächlich Menschen arm. Ja. Und man tötet sogar. Also eigentlich kann man sagen, das tötet. Und also in letzter Konsequenz.
Ja, klar.
So, und so ein Zustand hat es eben in Brasilien in den 30er und 40er Jahren gegeben. Es führte zu einem Aufstand der Armen, die 1930 einen Präsidenten, oder es wurde 1930 ein Präsident gewählt, Getúlio Vargas, der ein starker Fürsprecher für sie war, der regierte sogar zweimal, einmal so lange, 15 Jahre lang bis 45 und dann nochmal von 50 bis 54. Der hat versucht, Brasilien sozusagen in einen sozialen Wandel zu stecken und ja, sowas wie einen neuen Staat zu etablieren, aber dadurch, dass er eben auch dann mit der Macht der Armen regiert hat und auch relativ diktatorisch, haben viele gesagt, das ist halt die softe Variante einer Diktatur. Sie war zwar, wie soll ich sagen, ummantelt mit der guten Absicht, aber trotzdem war es eben durchgesetzt als eine Art von Diktatur. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch, wir haben schon oft darüber geredet, Sklaverei und soziale Ungerechtigkeiten. Auch Brasilien war stark von der Sklaverei gekennzeichnet. Das war zwar schon irgendwann mal abgeschafft worden, sogar schon, habe ich rausgefunden, 1888 mit dem sogenannten Goldenen Gesetz. Damit war die Sklaverei offiziell abgeschafft worden. Aber trotzdem wurde natürlich wie in den USA Sklavenhaltung nicht vollkommen abgeschafft und das wiederum führte zu Aufständen. Also man sieht, wir haben in Brasilien als Vorläufer sozusagen tatsächlich auch lange, lange, lange Zeit sozialer Unruhen. Und die Erkenntnis dieser und vieler anderer Situationen ist eben, wenn du es nicht hinbekommst, über einen langen Zeitraum soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zumindest einigermaßen zu egalisieren, wirst du irgendwann an einen Punkt geraten, der dein Land killt. Dann landest du in einem Aufstand, in einer Revolution, in einem Bürgerkrieg, der nicht zu überleben ist sozusagen als Gesellschaft, weil die irgendwann einfach sich diese Ungerechtigkeit ein Ventil sucht und dieses Ventil ist dann meistens Gewalt. Und so war es eben in Brasilien auch.
Dann muss die Ungleichheit oder die soziale Ungerechtigkeit muss dann aber doch sehr, sehr groß sein, bevor es zum Krieg kommt, ne? Also Hartz IV bei uns ist ja dann Bürgerkriegsvermeidung letztlich.
Ja, natürlich. Also der Trick sozusagen am Sozialstaat, das ist ja auch ein guter Trick. Also ich will das nicht schlecht reden, sondern es ist einfach eine Möglichkeit, genau diese sozialen Ungerechtigkeiten staatlich kontrolliert auszugleichen, indem du einfach sagst, es gibt eine gewisse Gruppe von Menschen, die ist, egal jetzt mal wie hoch und wie viele es sind, aber sie sind eben auf gar keinen Fall in der Lage, das von selbst auszugleichen, weil sie nicht gut ausgebildet sind, weil sie aus mannigfaltigen Gründen Schwierigkeiten haben oder sie sind behindert in vielen Punkten, jetzt meine ich gar nicht körperlich oder geistig, sondern durch andere Herkunft, durch Beschwerlichkeiten, die in ihrem Leben eine große Rolle spielen. Ich sag mal so, also wie viele Mütter sind tatsächlich im Alter arm, weil sie erst ihre Kinder und dann ihre Eltern gepflegt haben? Und natürlich ist das ein hoher sozialer Wert, den die da geschaffen haben, aber er wird eben nicht materiell entlohnt und das soll jetzt erst passieren. Aber bisher ist es eben noch nicht so der Fall gewesen, weil man jetzt erst merkt, das sind ja jetzt die Kinder, sozusagen, die nach dem Krieg geboren wurden, die jetzt in Rente gehen und bei denen stellt man jetzt fest, um Himmels Willi, oder man hat es auch vorher schon ausrechnen können, aber jetzt ist es tatsächlich virulent und jetzt merkt man, da müssen wir etwas tun. Das sind Versuche sozusagen, den Unmut zu kanalisieren und ihn zu besänftigen auch wieder und einfach das mit dem sozialen Argument zu ummanteln, dass man eben für diese Menschen, die ja der Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen haben, sorgen muss und das eben auch tut in Form von Renten oder Zuschüssen zu Renten oder was auch immer.
So, Putsch in Brasilien, 1964 war das. 62 war Kuba-Krise.
Ja.
Das ist halt, ne, die Hochphase des Kalten Krieges wird ja diese Zeit immer genannt. Hat der Kalte Krieg irgendwas damit zu tun oder ist das eine rein innerbrasilianische Angelegenheit?
Nein, das war natürlich eine innerbrasilianische Angelegenheit. Okay. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es in Brasilien unruhig war. Einfach wie wir eben gerade schon gesagt haben, es gab immer Wahlen, dann gibt es wieder Mordkomplott, dann gab es wieder Gegenwahlen und Oppositionspolitiker, die in irgendwas verwickelt waren oder Regierungsangehörige. Also es war einfach totales Chaos. Und irgendwann hat dann sozusagen das Militär gesagt, jetzt ist Schluss. Und hat 1964 geputscht und wir haben ja am Anfang gesagt, also es gibt dann irgendwann so den Punkt, wo irgendjemand sagt, ich schlage jetzt mit meiner Machete eine Schneise in den Dschungel, und das waren in diesem Falle Generäle, die geputscht haben und die dann für die nächsten 20 Jahre, ich sag mal, die Macht sich immer gegenseitig weitergereicht haben. Es ist nie so gewesen, dass einer der Generäle über 20 Jahre oder über einen langen Zeitraum wie in Chile, meinetwegen Pinochet oder anderswo am Ruder geblieben ist, sondern es wurde immer weitergegeben, wie in so einer Art Militärrat.
Ja, also das war ein ganz guter Trick, ne? Dadurch sieht das nicht so aus wie eine Diktatur.
Es war eine Diktatur, aber sie sah nicht so aus, genau. Ja. Und natürlich wurden Menschenrechte verletzt, natürlich gab es strikte Regeln, natürlich war es autoritär, aber es war eben nicht so, dass man permanent mit gezogenem Gewehr durch die Straßen gelaufen ist. Es war nicht so, dass man nur ins Gefängnis gesteckt wurde und immer nur die Opposition erschossen hat und so weiter. So war es nicht. Und es war auch am Ende nicht so, denn die Diktatoren, also die Militärs, organisierten selber freie Wahlen. Also das ist auch wirklich ein Spezifikum dieses Militärputsches oder dieses Ende der Militärdiktatur, weil sie gemerkt haben, wir müssen jetzt auch ein bisschen wieder zurückgeben sozusagen. Wir kommen so nicht weiter. Also wir sind nicht mehr so akzeptiert. Wir sind wir haben einfach auch so ein bisschen unseren, Sympathie verspielt, und wir brauchen jetzt freie Wahlen. Aus diesen freien Wahlen.
Das machen ja alle Militärdiktaturen, die verspielen ja alle ihre Sympathie und machen deswegen nicht dann mal freie Wahlen. Das finde ich ja äußerst bemerkenswert.
Ja, das ist auch bemerkenswert. Das ist tatsächlich einer der Punkte, die 1985 dazu geführt haben, dass diese Militärdiktatur im Grunde genommen sanft zu Ende gegangen ist. Ja? Es wurden freie Wahlen abgehalten. Und damit war erstmal sozusagen die Diktatur beendet, aber die Probleme, die zum Ende der Diktatur geführt haben, also schwierige wirtschaftliche Lage, soziale Ungerechtigkeiten, alles das, was wir vorher schon besprochen, die waren natürlich weiterhin da. Ja. Und dann kam noch hinzu, dass just als die Wahl beendet war, derjenige, der die Wahl gewonnen hat, 3 Tage später, glaube ich, ins Krankenhaus musste und kurz danach verstorben ist. Also sein Vizekandidat trat dann das Amt an, aber der stand dann davor, es gab eine Hyperinflation. Die Schulden im Ausland hatten während der Militärdiktaturzeit wirklich gigantische Ausmaße angenommen. Und der Zwillingsbruder der Verschuldung ist immer die Korruption. Mhm. Und Inflation, Verschuldung und Korruption zusammen haben das Land tatsächlich in den nächsten 10 Jahren ziemlich in den Orkus geritten. Es gab dann 1994 eine Währungsreform, die dann, also das tatsächlich ein bisschen gestoppt hat. Also von außen kann man vielleicht sagen, Brasilien ist ein tolles Land mit Copacabana und relaxed aussehenden tollen Frauen. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein Chaos gewesen und die meisten Brasilianer haben sehr mühevoll gelebt. Im Übrigen nur so ein kleiner Hinweis noch. Als wir 2014 an der Copacabana die Fußball-Weltmeisterschaft erlebt haben, da waren drumherum irrsinnig große Demonstrationen, also mit vielen, vielen hunderttausend Leuten in den Straßen, und die haben genau gegen diesen Zustand protestiert, den ich gerade beschrieben habe und der dann wiederum der Auslöser war dafür, dass so ein Typ wie der Bolsonaro am Start jetzt ist. Also das sind diese ungelösten sozialen und wirtschaftlichen Probleme.
Ja, vor allen Dingen auch das ungelöste Korruptionsproblem.
Das wollte ich gerade sagen. Und die Korruption, die also dazu geführt haben, diesen Typen jetzt zu wählen. Die Regentschaft von Dilma Rousseff ist ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie eine Regierung offenbar, ich kann das also um Gottes Willen nicht natürlich beweisen und auch nicht, habe das auch nicht im Einzelnen nachrecherchiert, aber der Skandal um den Ölkonzern Petrobas, da erinnern wir uns vielleicht noch dran, der sozusagen im Auftrage der Regierung Rousseff Preise manipuliert haben soll, alles im Konjunktiv, der zeigt ja, wie weit das dann geht. Also es ist ein Riesenkonzern, sowas wie Ausmaße von Bayer und ähnlichen Größenordnungen für uns, die dann von der Regierung gezwungen werden, irgendetwas für teuer oder für billig Geld zu verkaufen, um sozusagen die Regierung am Start zu halten oder sie besser aussehen zu lassen. Und all das führt eben irgendwann dazu, dass du sagst, das geht so nicht. Und dann kommt einer, der das irgendwie ein bisschen gut verpacken kann, der das rhetorisch gut rüberbringt, der ein guter Redner ist, der von mir aus auch noch gut aussieht und all das sozusagen auf sich vereinigt. Und dann hast du so einen Typen wie Herrn Bolsonaro, der sagt, ich bin der Heilsbringer, ich führe euch aus dem Dunkel, ich führe euch ins Licht und ich werde dafür sorgen, dass Brasilien eine der führenden Mächte des amerikanischen Kontinents wird, und zwar gleich nach den Amerikanern. Und bei dem heißt es nicht America first, sondern Brasilia first. Und das ist das, was er in den nächsten Jahren tun wird, leider.
Die Frage ist ja, ob er damit erfolgreich sein wird, also ob das überhaupt gelingen kann.
Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich dir natürlich nicht beantworten, aber zunächst einmal wird er jetzt genauso wie Donald Trump, wobei ich sag mal so, das wahrscheinlich tiefgreifendste, was Donald Trump gemacht hat bisher, ist die Besetzung des obersten Gerichtshofes.
Ja.
Ja, weil dort die Leute also sind, bis sie tot umfallen. Und die jetzt da drin sind, sind noch relativ jung. Das heißt, die nächsten 20 Jahre ist dieser oberste Gerichtshof in Amerika erzkonservativ bis rechtsradikal.
Ja.
Das heißt, alle Entscheidungen, die die Gesellschaft betreffen, egal von wem sie angestoßen werden, könnten dort landen. Mhm. Und eben im Sinne von, ich sag mal, vorsichtig rückwärtsgewandter Auffassung abgeschmettert werden. Oder durchgesetzt werden, wie immer. Und das ist vermutlich etwas, was dieses Land sehr stark beeinflussen wird. Der Handelskrieg mit China, den könnte ein anderer Präsident ja innerhalb von wenigen Wochen beenden, wenn er möchte.
Ja.
Und das Gleiche gilt auch um das Verhältnis zu Europa. Kann man auch mit zwei Besuchen, ist das sehr schnell wieder geklärt. Zumal ja auch die Europäer da großes Interesse dran haben. Aber das zum Beispiel, dass eben der Supreme Court entsprechend besetzt ist, das kann man eben so schnell nicht ändern. Dass du auf Dauer, ich sag mal, Strukturen und Gesetze auf den Weg bringst, die die National Rifle Association besser stellt. Mhm. Dass du, ich sag mal, er könnte jetzt auch ein Gesetz, das ist auch in Vorbereitung oder zumindest in Diskussionen losmachen, dass also Lehrer bewaffnet werden. Dass das zur Pflicht wird, dass Waffen an Schulen sind, damit sie sich gegen irgendwelche Typen, die mit einer Pumpgun durch die Gegend rennen, in Schulgebäuden zur Wehr setzen können und so weiter. Das ist das, was dann passieren könnte. Und das kann natürlich auch so etwas Ähnliches könnte auch in Brasilien passieren. Und immerhin ist Brasilien eines der größten Länder der Welt. Mhm. Und es ist jetzt nicht wirtschaftlich so riesig, aber natürlich ist es von seiner Bevölkerung, von seiner Größe und von seinem Einfluss in Südamerika ein extrem bedeutendes Land. Und insofern ist es extrem wichtig, wie auch wir sozusagen auf Brasilien zugehen und wie wir mit Herrn Bolsonaro umgehen und wie wir ihm klar machen, es gibt zwischen dir und uns nicht einen einzigen Zentimeter Übereinstimmung. Nichts. Ja, das heißt nicht, dass man mit Brasilien nicht diplomatisch umgehen muss, aber es gibt zwischen ihm und uns keine Übereinstimmung. Das muss der merken und das muss ganz eindeutig sein. Und auf dem etwas darunter befindlichen Feld der NGOs und der Zivilgesellschaften kann man das ein bisschen deutlicher machen, aber
ja, aber
auf
jetzt,
jeden Fall
jetzt unterstellst du natürlich, dass so ein Typ wie Bolsonaro so schlau ist wie die Militärs in den 80er Jahren, dass er irgendwann erkennt, dass das Quatsch ist, was er da macht. Aber das wird er ja nicht erkennen.
Das ich weiß ich kenne ihn ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob Trump doof ist oder nicht. Das weiß ich nicht.
Ja, er sieht halt doof aus. Ne?
Ja, er sieht doof aus. Er sieht sehr doof aus, ja. Aber das, wie gesagt, das ist auch nicht der Punkt. Der hat ja Berater und das geht ja nur darum, was er tatsächlich tut. Und was er redet, ist das eine, das kann man eigentlich auch kaum ertragen. Aber das Wichtige ist ja, was er da mit Brasilien macht und wie das da weitergeht. Und das ist, werden wir in den nächsten Jahren dann sehen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und schicken euch zum 25. März 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.